Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast ist ein renommierter Autor, Speaker und Coach, der sich auf die Themen persönliche Entwicklung, Kommunikation und Motivation spezialisiert hat. Mit seinen japanischen Wurzeln und seiner deutschen Erziehung bringt er eine einzigartige Perspektive in seine Arbeit und diesen Podcast ein. Nach seinem Studium begann er als Coach und Trainer zu arbeiten und gründete bereits in jungen Jahren sein erstes Coaching-Unternehmen. Seine praxisnahen und inspirierenden Ansätze haben ihm schnell einen Namen gemacht. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht, darunter Ikigai, das Geheimnis der kleinen Dinge, die sich größter Beliebtheit erfreuen. Zudem ist er bekannt für seine klaren und umsetzbaren Techniken, die Menschen dabei helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Dazu hält er regelmäßig Vorträge und Workshops und hat bereits Tausende von Menschen inspiriert. Seine Methoden basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und sind darauf ausgelegt, direkt im Alltag angewendet zu werden. Er ist bereits zum zweiten Mal Gast in unserem Podcast und nachdem wir mit ihm das letzte Mal das Thema Ikigai besprochen haben, soll es heute um Kintsugi gehen. Was das ist, wie es uns helfen kann in unserem Alltag und seine Verankerung in der japanischen Kultur. Herzlich willkommen im T-Talk, Motoki Ton. Schön, dass du heute wieder bei uns bist.
Ja, hallo Oliver, hallo Kai. Schön, dass ich wieder da sein darf mit einem großen Herzensthema und schön, euch hier in diesem 2025 zu sehen. Toll.
Ja, wir freuen uns auf dich ein zweites Mal, lieber Motoki. Und da die letzte Folge ja doch schon einige Monate her ist, und für alle, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, möchtest du uns noch mal kurz mitnehmen auf deine persönliche Entwicklungsreise, die du so in den letzten Jahren, so seit deinem Studium gemacht hast und was dich da besonders geprägt hat, bevor wir zum Thema des Tages kommen?
Dann würde ich vielleicht für das Thema heute auch sogar noch länger ausholen, Oliver, denn Motoki ist tatsächlich mein japanischer Vorname und ich habe auch noch einen ganz klassischen deutschen Vornamen, Klaus, also der passt dann zu Oliver und Kai, weil ich bin hier in Deutschland aufgewachsen. Darüber bin ich sehr dankbar. Meine Mutter hat mich hier größtenteils alleine großgezogen als Japanerin und das ist auch mein Bezug zu Japan. Also bin ich ganz viel in Deutschland und auch ein bisschen in der Welt unterwegs gewesen, beruflich, privat. Ja, und die letzten Jahre habe ich mich, glaube ich, auch viel damit beschäftigt in Unternehmen, auch bei euch. Wie gehen gewisse Dinge, die eher in dem Bereich der Kultur vielleicht liegen? Also wie geht Vertrauen zum Beispiel, wie entsteht das? Wie können wir aber auch über Dinge reden, die nicht so ganz offensichtlich sind, die so eher manchmal vielleicht im Schatten liegen? Und da ist mir vor über 10 Jahren eher so privat und nebenberuflich diese Idee, diese Kunst von Kintsugi begegnet. Und das fand ich so faszinierend. Da gab es noch wenig darüber. Es gab wenig Bücher darüber. Es gab, glaube ich, so den ersten Artikel in der Zeit über diese Kunst, aber nicht viel im deutschsprachigen Raum. Und da wir schon immer, glaube ich, kreativ unterwegs waren und ich auch ganz gut die Fördersprache beherrsche, haben wir uns einfach Förderung besorgt und wollten einen Film drehen. Und erst in Deutschland mit einer Kintsugi-Künstlerin, die hier lebt, wird uns dann kurzfristig abgesagt. Einfach weil, ich glaube, Japanerinnen und Japaner auch gerne mal schüchtern sind, wenn es um Kamera und ihre Kunst geht. Und dann dachte ich, naja, vielleicht müssen wir nach Japan fliegen, um das zu drehen und habe nochmal Förderung bekommen. Und dann durften wir vor über 10 Jahren nach Japan fliegen und über diese Kunst drehen. Und das ist eher nebenberuflich entstanden als quasi Hobby-Freizeit-Kunstprojekt. Ja, und heute können wir darüber reden. Heute nutze ich das auch als Metapher oft für Resilienzseminare zum Beispiel Unternehmen und merke, das berührt Menschen. Und ich fühle mich da selber ganz beschenkt und so bin ich zu dieser Kintsugi-Kunst gekommen, der ich mich auch aus dem Japanischen bediene.
Und für diejenigen, die mit dem Begriff Kintsugi jetzt noch nicht so viel am Hut haben wie du und die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben oder ein Buch dazu gelesen haben, kannst du uns kurz erklären, was das ist und was es vor allem für dich bedeutet?
Super gern. Ja, Kintsugi, das ist nicht leicht verständlich, auch wie es geschrieben wird. Und vielleicht hat man schon mal an einer oder anderen Stelle gesehen, es geht eigentlich um die Kunst, Zerbrochenes wieder zu reparieren. Die Scherben zusammenzufügen, wenn etwas zerbrochen ist. Also es nicht wegzuwerfen, ein Gedanke dahinter. Und am Ende werden die Nahtstellen, so ein bisschen die Narben, könnte man sagen, auch noch mit echtem Gold verziert und vergoldet. Und dadurch entsteht ein ganz besonderes Gefäß, was so ein bisschen aussieht wie das Gefäß vorher im besten Falle, aber doch ganz anders. Und deswegen haben wir es auch Narben aus Gold genannt sozusagen. Und wer das mal guckt oder nach Kintsugi-Philosophie googelt, der wird relativ schnell Bilder oder auch Beiträge von uns finden, weil das ist schon eine sehr bildhafte Sache und ich habe mir vorher überlegt, unser Podcast, wie kann man das gut transportieren? Aber vielleicht entsteht so ein Bild, wenn eine Tasse zerbricht, vielleicht ist einem das mal passiert oder ein anderer kostbarer Gegenstand, eine Vase oder so. Und man würde die wieder zusammenleimen und die Nahtstellen und die Brüche würden am Ende mit Gold verziert werden. Und das schafft so ein ganz besonderes Bild, wenn man das sieht. Das zieht einen an, glaube ich, und es hat mich auf jeden Fall angezogen. Ja.
Und sind das dann eher Gegenstände, die tatsächlich aus Sicht des jeweiligen Besitzers oder Besitzerin eine bestimmte Werthaltigkeit haben, für die man sowas anwendet? Oder sind das auch ganz grundsätzliche Alltagsgegenstände, die man da optimiert?
Genau, also es hat tatsächlich viel mit dem Teeweg, sag ich mal, den wir aus China und Japan kennen. Also eine große Tradition, die aus China kommend und in Japan übernommen wurde. Und ich glaube, die beste Vorstellung kann man sich davon machen, wenn man sich einfach Keramik oder Porzellan vorstellt. Ich würde kurz gesprungen in die heutige Zeit nicht jede IKEA-Tasse wahrscheinlich reparieren und mit Gold auch noch verzieren. Das wäre schon sehr hochwertige Behandlung einer kleinen Tasse, sag ich mal, von die ich überall her bekomme. Aber früher war es eben so, dass natürlich alle Keramiken handgemacht waren. Ich glaube, heute sind wir in der Renaissance, wo wir dieses Handwerk wieder mehr schätzen. Und eine Begegnung bei einem Tee war immer eine ganz besondere Begegnung. Viele haben das schon mal gehört, wahrscheinlich das Stichwort der Teezeremonie. Und es ist wirklich eine echte, ich würde sagen, spirituelle, achtsame und sehr geistesgegenwärtige Begegnung. Das heißt, wenn der Tag mal kommt, wo wir drei uns treffen können, richtig analog im Raum, dann könnten wir uns überlegen, ob wir so eine Teezeit halten. Und ich würde dann auch anstrengen, wenn ich der Gastgeber wäre, dann würde ich nicht quasi die IKEA-Tassen ja aus dem Schrank nehmen, sondern ich würde schon besondere Tassen an dem Tag nehmen. Und so eine Keramikkunst, die hat so, ich habe hier eine in der Hand, die hat so ihre Formen und ihre Ecken. Und zum Beispiel bei der Teezeremonie, da darfst du dir auch aussuchen, welche Seite spricht zu dir. Du darfst also wenden und sagen, das ist die schöne Seite, die darf jetzt zu mir sprechen und dann trinke ich daraus sehr achtsam und in deinem Tempo. Und so kann es tatsächlich sein, und so ist die Überlieferung schon im 14., 15. Jahrhundert, dass wenn wir so ein tolles Ereignis haben, ich könnte ja auch eine Keramikkünstlerin oder einen Künstler fragen, mach mir doch 3 Tassen für diese Begegnung, Kai, Oliver, Motoki. Dann wäre das natürlich eine unglaubliche Einzigartigkeit für diesen Moment und eine große Wertschätzung. Ihr könntet zum Beispiel die Tassen mitnehmen. Und wann immer ihr die Tasse nochmal benutzt, würdet ihr euch vielleicht an unsere Begegnung, an unser Gespräch hier erinnern. Und dann ist es so, dass Japan, und wir haben jetzt ja gerade eine Zeit, wo wir das Ganze in der Nähe in Griechenland erleben, ein Land ist, was von Erdbeben geprägt ist, durch die vielen Seeplatten, die aneinander reiben. Und über 1000 Mini-Erdbeben hat im Jahr. Sodass Dinge auch herunterfallen, also Porzellan und auch Keramik. Und wenn uns das passieren würde mit einer unserer Tassen, die wir 3 geteilt haben, dann wäre die Frage, ist das das Ende von dieser Tasse und der Bedeutung, die diese Tasse für uns hatte oder für dich auch hatte? Oder ist Kintsugi vielleicht auch ein Neuanfang, in dem diese Tasse nochmal so eine Art zweites Leben bekommt? Und das haben wir genommen, um das auch aufs Leben zu übertragen. Das ist meine persönliche Verbindung, weil so habe ich mein Leben auch teilweise erlebt, dass ich sagte, da ist mal was kaputt gegangen im Leben und das muss aber nicht das Ende sein, sondern da kann etwas Neues draus entstehen. Aber das ist der Ursprung tatsächlich, der ganz traditionelle, auch gut recherchierte Ursprung von der Kintsugi-Kunst, die also sozusagen zu Porzellan und Keramiken, Oliver, du hast auch gefragt, mache ich alles damit? Also vor allem Keramiken und Porzellankunst, die würde man reparieren, wenn man sie für wertvoll erachtet oder ihnen besonderen Wert schenken möchte.
Und wie muss man sich diesen Transfer vorstellen? Also du hast gerade davon gesprochen, dass es so eine Art von Brücke gibt zwischen der Art und Weise, wie man Kintsugi anwendet, wenn es beispielsweise darum geht, Geschirr zu reparieren, aber eben auch von der grundsätzlichen Art und Weise, wie man seine eigene Lebenshaltung führt. Also was hat da was inspiriert? War das eher so, dass die Idee, die Tasse zu optimieren, wieder schön zu machen, sich dann irgendwann auch auf weitere Lebensprinzipien übertragen hat? Oder war das eher so, dass sich vom Lebensprinzip her grundsätzlich in der japanischen Tradition so eine Art von Fokus für das Unvollkommene dann letztendlich auf die Art und Weise übertragen hat, wie man mit Zerbrochenem umgegangen ist?
Genau, das ist die Spur, Kai, würde ich sagen, die du hast schon. Also ich würde sagen, Kintsugi ist per se erstmal eine tolle Handwerkskunst. Wenn wir uns den Film angucken, der ist unheimlich kurz für den gesamten Prozess, der mehrere Monate oder Jahre lang dauern darf bei Kintsugi. Und in dem ganz viele, ich würde sagen, so kleine Geheimnisse verborgen sind, der ist erstmal ganz handwerklich. Und das ist also wirklich aufs Objekt bezogen. Aber es spielen gewisse Philosophien mit hinein. Eben zum Beispiel bei dieser Idee der Teezeremonie war da so die Einzigartigkeit und die Vergänglichkeit des Moments zum Beispiel da drin. Das ist eine fernöstliche Philosophie, die wir aus dem Zen-Buddhismus zum Beispiel kennen, aber die auch einfach wirklich säkular in der japanischen Philosophie sozusagen in der Gesellschaft gegenwärtig ist. Und manche haben vielleicht auch von der Philosophie von Wabi-Sabi gehört. Das hast du vielleicht gerade ein bisschen angesprochen. Das ist so die Idee, dass auch Schönheit in den Unvollkommenen ist. Also nicht im Perfekten, das ist selten superschön, sondern eher auch manchmal in dem Brüchigen und nicht so Vollkommenen. Und in dieser Lebensphilosophie, da kann es natürlich jetzt ganz existenziell werden, wenn wir jetzt uns anschauen, als Menschen begreifen und wie wir uns anschauen. Und wenn ich morgens vor den Spiegel trete, sage ich auch nicht immer, yippie, schön, dass du da bist, du siehst blendend aus um 6 Uhr morgens. Sondern ich sehe auch, wenn ich auf mein Leben betrachte, viel Unvollkommenes, auf jeden Fall nicht Perfektes und auch manchmal Brüchiges. Und doch darin etwas, sowas wie Schönheit, also ästhetische Schönheit, aber auch innere Schönheit zu finden. Das ist auf jeden Fall eine Philosophie, zum Beispiel Wabi-Sabi ist dem sehr nahe. Und Kintsugi ist eben diese Kunst und auch der Prozess ist wirklich ein sehr, sehr detaillierter Prozess, wie so eine Reparatur vonstatten geht. Und auch da können wir ganz viel lernen fürs Leben.
Welche Rolle spielt Achtsamkeit in dem ganzen Thema? Also bei der Teezeremonie ist es sofort einleuchtend, aber eben auch bei den Kintsugi-Gedanken?
Ganz viel, glaube ich. Ich merke, wenn wir den Film manchmal zeigen und Menschen das beobachten, sind viele, gerade sage ich mal aus unserem Raum, die hier in dieser westlichen Hemisphäre leben, arbeiten, vielleicht Wissensarbeiter sind, Arbeiterinnen sind, sehen eine hohe Ruhe, Sorgfalt und eine unheimliche, im Englischen Dedication, so eine Widmung, so eine einzigartige Widmung auf diese Reparatur, wenn sie den Kintsugi-Meister beobachten, der eigentlich die ganze Welt um sich herum vergisst, um sich der Reparatur dieses Gegenstandes zu widmen. In verschiedenen Phasen, über einen sehr, sehr langen Prozess. Und ich glaube, das erleben schon viele als, es wird oft gesagt, entschleunigend, total beruhigend und in einer gewissen Weise Achtsamkeit, weil voll im Moment, im Präsenz also zu sein. Zu analysieren, was passt wie zusammen, wenn ich erstmal so einen Haufen Scherben habe, das zu begutachten, also wirklich wahrzunehmen, zu schauen, passt das hier noch? Vielleicht sich sogar auch in Ruhe Strategien zu überlegen, wie kann ich das reparieren? Und dann aber auch ganz sorgfältig und ganz viel Hingabe und Sorgfalt, das Ganze Stück für Stück zu reparieren. Das ist wirklich ein Restaurationsvorgang, so können wir uns das vorstellen. Das können wir manchmal in Museen auch sehen, wie viel Detailarbeit, Hingabe, Ruhe so ein Prozess braucht.
Mindful Moment. Etwas, das zerbrochen ist, ist nicht etwa weniger wert, wenn wir es behutsam und mit Liebe wieder zusammensetzen. Wow, das ist mal eine Ansage für unsere westliche Denke, oder? Das gilt natürlich nicht nur für Porzellan, sondern auch für uns und unser Leben. Nimm dir doch gerne einmal einen Moment Zeit und schau dir die letzten Wochen oder Monate an. Welche Momente waren da für dich wie Brüche? Vielleicht gab es Herausforderungen, Rückschläge oder unerwartete Wendungen, große oder kleine, die dich aus der Bahn geworfen haben. Und jetzt frage dich, was, wenn diese Brüche nicht nur Wunden sind, sondern Stellen, an denen du gewachsen bist? Wie könntest du diese Momente vielleicht mit mehr Akzeptanz betrachten? Und wie bei Kintsugi, wo die Brüche mit Gold gefüllt werden, könntest du diese Momente neu bewerten. Welche dieser Brüche dürfen jetzt mit einer neuen Bedeutung und Stärke in deine Geschichte eingehen?
Diese Dedication, die du gerade eben beschrieben hast, das Ziel ist dann aber nicht unbedingt Perfektion. Weil das, hast du ja auch gesagt, das ist jetzt nicht das, was sozusagen das, das drüber steht, sondern eben die Akzeptanz des Unvollkommenen. Das klingt jetzt oberflächlich betrachtet für mich nicht widersprüchlich, aber noch nicht ganz konsistent. Also ich mache so viel Aufwand, schaue mir das ganz genau an, um dann als Ergebnis etwas zu haben, das gemeinhin oberflächlich betrachtet vielleicht nicht perfekt ist.
Ich glaube, da hilft so ein bisschen auch wieder japanische Philosophien, wie wir Meisterlichkeit und auch diese hohe Qualität, die auch bekannt geworden ist, zum Beispiel durch Toyota in der Fertigung, jetzt später in Industriezeitalter. Und zwar bedeutet eigentlich, Meister zu sein japanisch, nicht alles zu wissen, sondern wir sind alle auf dem Weg. Also all diese Künste in Japan, ob Blumenkunst, Teekunst, aber auch die ganzen Disziplinen wie Judo oder Karate-Do sind immer ein Weg. Und viele haben schon gehört von diesem, man sagt im Westen oft Beginners Mind, ne? Little I know. Das Wenige, das ich weiß, das teile ich jetzt mit euch oder mit den Zuhörenden. Aber ich bin auch Lernender. Und eine echte Meisterlichkeit, glaube ich, im japanischen Sinne wird oft definiert, du darfst dann auch die Regeln brechen. Sozusagen das Recht hast du dir verdient über viele, viele Jahre. Du darfst deine eigene Kunst definieren, aber es bedeutet auch immer ein konsequentes Loslassen. Ja, deswegen ist es ein bisschen anders als der Perfektionismus, wie wir es im Westen, glaube ich, definieren. Es ist immer wieder ein konsequentes Infragestellen und um Meisterlichkeit zu verdienen, vielleicht auch das mit unserem Meisterbegriff, das haben wir was in Deutschland, was Einzigartiges sozusagen in Europa. Im Japanischen bedeutet das, manche kennen die Dokumentation zum Sushi-Meister, die Ausbildung, die dauert so gut 10 Jahre und die ersten 6 Jahre lernst du nur Reis kochen. Nicht mit der Idee, den einzigartigen, perfekten Reis zu kochen, also den Standardreis, ISO-genormten Reis, sondern um deinen eigenen Signaturreis, sogar Signature-Reis zu entwickeln, der so schmeckt, wie Oliver den fermentiert für sein Sushi oder Kai, der würde anders schmecken. Aber die Idee ist, mit sehr, sehr viel Widmung 6 Jahre nur Reis kochen und fermentieren, einen einzigartigen, aber nicht den perfekten, nach einem ISO-Standard sozusagen definierten Reis zu machen.
Ja, das ist spannend. Mhm. Bei uns ist es ja gefühlt so, dass wir uns im Rahmen unserer Ausbildung, vielleicht auch unseres Studiums, dass wir verstehen, dass es gewisse Normen gibt, die als so eine Art Referenzpunkt fungieren. Wir uns beginnen, irgendwie diesen Normen anzunähern und sobald es dann eine relativ hohe Deckungsgleichheit gibt, erhalten wir so eine Art Zertifikat und sind dann quasi postuliert, XY zu tun. Wir sind dann Arzt, Rechtsanwalt, Betriebswirt etc. Ich habe da gar nicht so stark das Gefühl, dass es bei uns so darum geht, auch so die eigene Stimme, das eigene Wesen in dem Prozess zu finden, sondern vielmehr quasi gewisse Referenzwerte zu kultivieren und dann gemäß dieser Standards zu leben. Also hast du eine ähnliche Beobachtung oder unterscheidet sich das zu der Art und Weise, wie sowas vielleicht in Japan umgesetzt werden würde?
Also in Japan gibt es auf jeden Fall natürlich auch standardisierte Prozesse, ne, hochautomatisiert, um Qualität zu erreichen und zum Beispiel viele, viele Autos mit guter Qualität zu produzieren. Aber es gibt auch die Idee der Takumi, was sind so meisterliche Künstler. Und die gibt es tatsächlich im Toyota-Werk heute noch und die gibt es aber auch im Daimler-Werk, bei Tokio zum Beispiel. Die sind sowas wie Liberos, die gehen eigentlich herum. Und die sind wirklich Meister ihrer Kunst und helfen anderen und sind für andere da. Das ist so ein bisschen Servant-Leadership-Mentalität. Und helfen sind so ein bisschen die Liberos und sind quasi schon über diesen Punkt hinaus. Und insofern, ich glaube, es gibt beides in der modernen Industrie. Kintsugi kommt wieder viel mehr stärker aus dem Handwerk, wo wir, glaube ich, dieses Unikat, auch dieses Verständnis kennen wir auch, glaube ich, hier in Deutschland sehr gut. Das heißt, da ist es eher so, und da spricht die Kintsugi-Kunst sehr stark für, es ist einzigartig, was kaputt gegangen ist. Und jetzt wird eine Einzigartigkeit weiter erhalten in der Reparatur, in der Prozess und auch in dem, was dann bei rauskommt. Im Gegensatz zu klassischen, sag ich mal, industriellen Prozessen ist es, glaube ich, bei der Handwerkskunst hier insbesondere so, dass du den Ausgang noch nicht kennst. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung oft in unserer Wirtschaftswelt. Wir kennen den Ausgang noch nicht und wir kennen in vielen Bereichen ja gerade den Ausgang nicht. Aber mit dieser Ergebnisoffenheit in einen Prozess zu gehen, der sehr lang dauert, das ist keine 4-Stunden-Sache, sondern eher 4-Monate-Sache, das ist so was ganz Besonderes, was ich so als geheimnisvoll im Prozess finde. Ja. Und was mich auch total anspricht, also ich habe so Respekt vor Keramikkünstlerinnen, Weil man muss sich vorstellen, du machst was mit deinen Händen, dann tust du es in den Ofen und den machst du zu und dann wird er mit 1400 Grad gefeuert und du weißt nicht, was am Ende wirklich bei rauskommt. So einen Brand zu kontrollieren ist sehr, sehr schwer. Das einzige Beispiel, was mir einfällt aus meiner Welt, ist die Analogfotografie. Du weißt erst später so richtig, was bei rausgekommen ist. Und es ist so wirklich ein purer analoge Handwerkskunst, das schätze ich sehr daran, in der du nicht immer das Ergebnis kontrollieren kannst.
Ihr macht das ja auch in eurer Arbeit. Wie übertragt ihr das und die Prinzipien? Weil du hast es ja vorhin auch gesprochen von persönlichen Brüchen, ja, die man vielleicht im Leben hat. Und ja, wie ich aus solchen Brüchen, Niederlagen, wie auch immer wir das nennen, vielleicht auch gestärkt hervorgehen kann. Also im Sinne dieses Kintsugi. Wie hilft das sozusagen? Wie kriegt man da den Transfer hin?
Also was ich oft merke, ist, dass wenn Menschen die Bilder sehen oder auch den Film sehen, man muss sich vorstellen, wir haben so einen Prozess von über mehreren Monaten eigentlich aus Kurzfilm auf unverschämte 7 Minuten reduziert. Da muss man schon aufpassen, wird man der Kunst noch gerecht. Und dennoch entfaltet es eine unglaubliche Wirkung. Also ohne, dass wir was dazu sagen, sagen Menschen, ich habe gerade gedacht, ich sollte mal wieder jemanden anrufen. Oder ich habe gerade gemerkt, da ist etwas noch nicht fertig in mir. Das ist noch lebendig und das ist noch nicht ganz verarbeitet. Ich dachte, das ist eigentlich schon durch, das Thema. Und es kommt jetzt doch nochmal hoch. Ich hatte aber auch schon Teams, die sagten, wir hatten damals echt eine große Herausforderung bei einem Going Live und dann gab es ein Team-Event und dabei ist einer unserer Teammitglieder verstorben. Und Kintsugi ist nochmal eine Metapher so, dass wir darüber sprechen können, über diesen Bruch, den es im Team damals gab. Und es war ein richtig großer Bruch. Und der wurde auch nicht ersetzt und nicht geheilt für uns. Aber jetzt können wir drüber reden. Es ist ein Narrativ sozusagen. Und deswegen, glaube ich, gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte aus der Psychologie zum Beispiel. Ne? Also Kunsttherapie liegt sehr nahe, Gestalt auch sehr nahe. Und was sehr, sehr Existenzielles. Denn nicht oft, zum Beispiel in der Berufswelt, begegnen wir uns über die Schwächen. Und im Westen hat zum Beispiel Brené Brown ja auch sehr viel darüber geschrieben, dass es eigentlich nicht ist, die Plaketten, die wir hier tragen, ne, als unsere Abzeichen und Erfolge, die uns verbinden, sondern eher so ein bisschen das Verletzliche und die Risse. Das ist das, was menschlich sozusagen miteinander verbindet. Und so ist Kintsugi erstmal eine ganz simple Einladung. Ich merke auch, ich werde manchmal eingeladen und die Menschen können, glaube ich, noch nicht ganz die Kraft einschätzen, was da auf sie zukommt und sagen, wir wollen mal über dieses Thema reden. Und dann kann man sehr, sehr viel tiefer noch reingehen. Aber das ist erstmal so die Metapher und das Bild. Und das, was das Ganze dann aussagt, bleibt der Betrachterin dem Betrachter überlassen und hat seine Wirkung per se. Und wenn man dann tiefer in den Prozess einschaut, dann kommt nochmal ganz viel Detail und nochmal ganz viel Aha, das einen erwartet.
Das klingt sehr entspannend, so wie du es beschreibst. Wie dockt das an oder welche Erfahrung hast du in einer westlichen Kultur, die doch gerade im Unternehmenskontext bei manchen mehr, bei manchen weniger stark geprägt ist, von häufig Angst, Fehler zu machen, von Scham. Wie passt das da rein? Oder wie dockt das da an? Oder wie machst du es andockfähig?
Ich glaube, neu ist einfach, dass Resilienzthema solche Dinge schon anfragt, ne, dass wir da mal über sprechen. Und auch Seminare, die ihr auch kennt, schon auch darüber sprechen, wie emotionale Intelligenz zum Beispiel, wie verbinden wir uns? Und das geht nicht nur über unsere Stärken und unseren Lebenslauf allein. Ich glaube, es hilft, das auch mit Behutsamkeit zu machen. Nicht jeder hat sofort einen Zugang dazu. Und es ist immer eine Einladung. Ja, es ist immer eine Einladung. Das Bild steht für sich. Das ist auch ein bisschen Kunst. Das sieht auch schön aus am Ende. Und wie stark möchte ich mich jetzt darauf einlassen? Das ist erstmal eine Einladung. Also sehr diskursiv, sehr einladend, nicht aufzwingend. Denn vielleicht ein erster Schritt, um es ganz konkret zu machen, ist bei Kintsugi oder wenn grundsätzlich was zerbricht in unserem Leben, ist einfach immer am Anfang die Einladung, ganz viele Ebenen, so wie Zwiebelschichten von Akzeptanz durchzugehen. Und ich finde, das spürt man auch. Das spürt man auch bei einem Künstler, mit dem ich sehr viel zusammen machen darf, ist kürzlich eine sehr kostbare Vase kaputt gegangen. Der hat mir sofort geschrieben, kann Kintsugi das sozusagen retten, aber ich merke, wie über die nächsten Tage erstmal diese Akzeptanz, diese kostbare, einzigartige Vase ist kaputt gegangen. Die musste erstmal tiefer sacken. Und dass auch dann der Prozess der Wiederherstellung einfach sehr lange dauern kann, ist eine nächste Akzeptanzübung. Du sprachst jetzt unsere Welt an, Oliver, und ich kenne das von mir selber. Ich möchte manchmal auch ganz schnell eine Lösung. Es ist sehr unangenehm, was auszuhalten, was nicht gut ist oder was nicht heile ist sozusagen. Und wenn mir jemand die Abkürzung anbieten würde, würde ich sie wahrscheinlich nehmen. Ja, dann würde ich sie kaufen. Aber manchmal geht es einfach nicht. Und das ist auch so ein Geheimnis bei Kintsugi, dass die Meisterarbeit sozusagen an dem Gefäß gar nicht stattfindet, wenn der Meister arbeitet und klebt und die Materialien dafür vorbereitet, sondern die meiste Zeit steht das Gefäß in einem Schrank und muss ruhen und ruhen und ruhen und wartet auf den nächsten Schritt. Also 80-90% der Zeit dieser Herstellung wartet das Gefäß darauf, dass die Verbindung, die der Kleber fest wird, stark wird und dann der nächste Schritt passieren kann. Und so sind so Kleinigkeiten, die uns immer wieder anfragen. Das kennen wir vielleicht persönlich, wenn etwas in uns heil werden möchte sozusagen. Dass wir es gerne schnell hätten, am besten morgen früh, ist das alles gut. Und es dauert doch länger. Und der Transfer zum Business ist vielleicht, wir sind ja auch Menschen im Business und auch da passieren solche Dinge. Aber wir haben noch nicht viel Sprache dazu entwickelt, um darüber zu reden. Es ist aber eine Riesenchance für eine neue Verbindung untereinander, ein neues Verständnis, wenn wir das finden. Und Kintsugi ist erstmal eine wunderbare, schöne Ablenkung. Das steht da für sich als Kunst, das kann man zeigen. Und dann kann man sich überlegen, ob man sich darauf einlassen möchte.
Wie kann ich erkennen, weil es ist ja, du sagst, eine Kunstform, ich kann jetzt ja nicht jedes Stück, sehe dein Beispiel mit der IKEA-Tasse, diesen Prozess unterwerfen. Wir brauchen ja auch die Automatisierung an vielen Stellen. Wir brauchen auch das Schnelle, wir brauchen auch manchmal die Abkürzung oder wir nehmen sie gern. Mhm. Wie unterscheide ich, wann ich die Abkürzung nehme und wann ich dem Gegenstand, dem Schicksal, was auch immer es ist, die Zeit, die Reifezeit, die Entwicklungszeit geben darf?
Ich glaube, da würde ich an unser letztes Gespräch anknüpfen. Was ist es dir wert sozusagen? Also dieses instinktive Frage, vielleicht auch mit dem Bauchgefühl zu beantworten, wie viel Wert hat dieser Gegenstand für dich? Weil andersrum kann es ja tatsächlich die IKEA-Tasse sein, die wird gar nicht mehr produziert, die hast du mal geschenkt bekommen, die bedeutet dir ganz viel. Insofern ist mein Beispiel eigentlich von Anfang an falsch gewesen, weil selbst eine IKEA-Tasse kann ja eine ganz besondere Erinnerung haben, ne? An die hast du schon gehabt, als du in dem Haus da gewohnt hast oder so. Und insofern, was sagt der Gegenstand? Und das ist natürlich auch stellvertretend für das Leben. Was sagt dir die Beziehung? Ne? Was ist dir die Beziehung wert zu jemandem, der in die Brüche gegangen ist? Oftmals merken wir auch, dass wenn etwas erst fehlt in unserem Leben, was es uns wert war. Und das können wir uns dann aber auch ganz präventiv, aktiv fragen. Ich kann mich jetzt aktiv fragen, welche Beziehungen sind mir besonders am Herzen und für welche möchte ich auch sorgen? Dann bin ich präventiv tätig. Aber wenn mal ein Riss, entweder durch meine eigene Tat, auch das kann natürlich sein, die Tat eines anderen, oder aber von außen bedingt, wo wir alles nicht in der Hand hatten. Es kann auch eine Tragödie mal sein, dort zu gucken, was ist der Wert des Ganzen und möchte ich mich dem widmen. Insofern ist das eine sehr persönliche Entscheidung und so würde ich das auch, glaube ich, anmoderieren, wenn man in der Gruppe eine Diskussion führen würde.
Kannst du das nochmal ein bisschen plastischer machen, vielleicht auch auf dein eigenes Leben bezogen, wie du, also ich habe jetzt grundlegend verstanden, dass wenn Dinge brüchig sind oder man irgendwie merkt, dass da eine gewisse Fehlerhaftigkeit vorliegt, dass es im ersten Schritt ganz wichtig ist, hier in einer, nicht in einem Widerstand, aber in vielmehr in einer inneren Verfassung der Akzeptanz gegenüber der Sache sich aufzustellen. Mhm. Und dann quasi die nächsten Schritte wären, diese Sache zu heilen oder den Makler hervorzuheben. Über das Kintsugi wird ja quasi über das Gold auch der Makler hervorgehoben. Gibt es da aus deinem Leben eine Geschichte, die du teilen kannst, die uns das noch ein bisschen plastischer erfahren lässt?
Auf jeden Fall. Ich könnte das nutzen auch. Wir haben mal tatsächlich das Kintsugi-Wort, ich bin sehr vorsichtig immer mit so Akronymen, aber wir haben gemerkt, dass eigentlich in dem Wort die Buchstaben ganz gut stellvertretend für einen Prozess stehen, wie man sich dem annähern kann. Das könnte ich mit einem persönlichen Beispiel verbinden. Ich glaube, es gibt Beispiele aus dem Leben, das kann auch jeder hören, jetzt einfach für sich selbst reflektieren. Da ist uns was widerfahren, das hatten wir nicht in der Hand. Und da ist was zu Bruch gegangen. Es gibt Beispiele, aber da haben wir auch was getan. Und wir merken, eigentlich haben wir etwas verletzt im Leben anderer oder sogar auch uns selbst sogar. Weil wir einfach gemerkt haben, ach, das war nicht gut, das muss ich jetzt stehen. Und es kann was ganz Kleines sein, zum Beispiel das mir doch mal ein Wort, trotz aller Achtsamkeit und Vorsichtigkeit, meinen Kindern gegenüber rausrutscht, was ich nicht wirklich zurückholen kann. Ich kann mich für entschuldigen, ich kann um Verzeihung, um Vergebung bitten. Aber am Ende bleibt es sogar bei mir. Ich selbst fühle mich damit auch nicht gut. Und ich muss mir selbst das auch verzeihen. Ein noch plastischeres Beispiel, wirklich in Form von Narben, ist, ich hatte mal doch einen größeren Unfall mit einer U-Bahn, so mit 17,5 Jahren, so in der Vor-Abi-Zeit. Und habe da echt deutliche Narben am Bein, bis heute noch fortgetragen. Und in den ersten Sommer, die ich danach erlebt habe, habe ich immer versucht, das irgendwie zu kaschieren mit so halblangen und langen Hosen. Ich habe mich nicht getraut, diese Narben in der Öffentlichkeit zu tragen. Weil irgendwie habe ich selbst noch kein Verhältnis zu diesen Narben gehabt. Ich habe das ehrlich gesagt auch damals noch gar nicht reflektiert. Weißt du, da war ich wirklich jung und wild noch unterwegs mit Musik und Bands und alles Mögliche gemacht. Und ich kannte Kintsugi auch noch nicht. Und bevor ich darauf angesprochen werde, habe ich lieber eine lange Hose im Sommer an. Heute gehe ich damit viel bewusster um. Ich kehre es nicht nach außen. Ich zeige nicht jedem, guck mal, hier sind meine Narben. Aber ich habe sie teilweise ein bisschen auch vergessen manchmal, dass sie da sind. Aber ich gehe viel selbstverständlicher damit um. Das war aber viel Arbeit. Das war viel Arbeit, die manchmal unbewusst oder einfach über die Jahre geschehen ist.
Ich finde das ganz spannend. Was ich gerade heraushöre ist, dass es im Menschlichen im Vergleich zum Handwerklichen so zu sein scheint, dass allein über die Akzeptanz der Sache das Vergolden stattfindet, versus im Handwerklichen ist es so, dass quasi durch den Vergoldungsprozess das Hervorheben des Makels oder das Kaschieren des Makels stattfindet.
Das finde ich total spannend. Also absolut, und das ist das Schöne an dem Bild. Ne? Das ist deine Perspektive, also es ist das, was du da rausnimmst. Und das macht es so reich. Ne? Ich habe nicht alle Antworten zu Kintsugi. Aber genau, was du sagst, Akzeptanz. Und deswegen haben wir auch gesagt, der erste Buchstabe bei Kintsugi, wenn wir es übersetzen, so als Art Akronym, ist Kindness, ist eigentlich Selbstfreundlichkeit. Weil wenn ich mich jetzt mein Leben lang dafür verdamme, dass ich als junger Typ so unbedacht war und auch ein bisschen in diesen Unfall reingelaufen war, das war spät, es war abends, ich hätte schon längst im Bett sein sollen, dann würde ich mir gar nicht die ganze Geschichte erzählen. Aber wenn ich das mein Leben lang so betrachte, wird daraus nie Gold. Aber wenn ich lerne, es zu akzeptieren und ein bisschen mit Selbstfreundlichkeit, mit dieser eigenen Achtsamkeit mir gegenüber, das zugestehen, also in voller Bandbreite zugestehen, es ist da was kaputt gegangen. Das hat auch echt, also auch physisch, es hat wehgetan, es hat auch meine Seele wehgetan. Mein Bein ist nicht mehr schön seitdem. Aber ich komme mir selber ein bisschen nahe mit der Selbstfreundlichkeit und kann dadurch auch besser, ehrlich gesagt, mir selbst, ich sag mal, auch verzeihen und es dadurch mehr annehmen.
Ich würde dich gerne nochmal zum Punkt rund um Selbstmotivation, Dinge zu verändern, in diesem Kontext anfragen. Und zwar, manchmal vertrete ich die Auffassung oder merke in mir selbst, dass ich vielleicht so ein bisschen diese Befürchtung in mir trage, dass wenn ich Dinge zu stark akzeptiere, dass ich dann gleichzeitig ein bisschen befürchte, nicht ausreichend in so einen Veränderungsprozess, also das in Zukunft nicht mehr in der Art und Weise zu machen, mich selbst überführen kann. Beispiel jetzt, du hattest das genannt mit den Kindern, wenn man dann doch mal ein zu lautes Wort sagt. Ja, du sagtest, es ist wichtig, sich da auch mit, wenn ich dich richtig verstanden habe, mit einer gewissen Selbstfreundlichkeit, einem gewissen Selbstmitgefühl vielleicht auch gegenüberzustehen. Jetzt können wir das Ganze ja auch wieder auf das Thema Business beziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen dazu tendieren oder glauben, dass sie, wenn sie eher kritisch mit sich selbst sind und eher in einer kritischen Haltung sind, eher das Maß an Selbstmotivation zu verspüren, was sie brauchen, um in Zukunft nicht mehr in der Art und Weise, wo sie das Gefühl hatten, einen Fehler gemacht zu haben, nochmal in diesen Fehler reinlaufen, sondern quasi in ein neues Verhalten überführen. Mich würde mal interessieren, wie ist das aus deiner Erfahrung heraus? Was ist wirkungsvoller? Die selbstkritische Haltung, wenn es darum geht, Fehler wieder gut zu machen, oder die eher freundlichere Haltung gegenüber sich selbst?
Ich würde es schon nochmal herausfordern, Kai, ob nicht auch beides geht. Und zwar im Japanischen haben wir dieses Wort Gambatte, und alle, die mal einen Manga oder so gelesen haben oder sowas mögen, die haben das mal gehört. Das ist so ein bisschen im Englischen get yourself together oder so. Meine Mutter hat immer gesagt, Bauchnabel zusammenkneifen, also dadurch, ne, so, ja, mit Stärke durch und auch ein bisschen mit Grit, so. Und ich glaube, im Englischen, Amerikanischen haben wir jetzt so Bilder von den Herrn Goggins, ne, der so nachts um vier durch die einsame Stadt noch, ne, seinen Lauf macht und so weiter. Und zugleich trotzdem können wir doch selbstfreundlich und radikal ehrlich zu uns sein. Also was ist die Alternative zu radikaler Ehrlichkeit? Also das bedeutet auch, volle Kanne zu sagen, das hast du verbockt, Motoki. Also sehr ehrlich mit mir zu sein. Aber da nicht stehen zu bleiben, das ist, glaube ich, die Einladung von Kintsugi. Also nicht nur das Warum und warum ist mir das passiert, da können wir sehr schnell in so eine Opferhaltung reingehen, da können wir von der einen Seite runterfallen. Und auch nicht von der anderen Seite jetzt nur im Harten zu bleiben, weil du es verbockt hast, Motoki, bist du auch der Fehler. Sondern die Selbstfreundlichkeit vielleicht eher, mir ist da was passiert, ich habe einen Fehler gemacht, dazu sehr verantwortungsvoll, klar, aufrichtig, radikal, ehrlich zu stehen. Und dann aber auch auf dieser Mitgefühlsebene zu sagen, ich bin nicht der einzige Mensch, dem Fehler im Leben passieren. Das ist im gewissen Kontext passiert, unter gewissen Umständen. Das entschuldigt nichts. Aber es schafft mir vielleicht eine freundlichere Stimme, aus der ich jetzt daraus wachsen kann. Also ich glaube, das Wachstum wird durch die Selbstfreundlichkeit möglich. Aber Voraussetzung ist Akzeptanz. Weil wenn ich es nicht akzeptiere, sehe ich nicht die Tragweite meines Handelns. Ich sehe nicht die Tragweite, was es in mir ausgelöst hat, ob nun psychologisch, körperlich, ne, wie auch immer. Und erst dann kann ich, glaube ich, richtig schön draus lernen. Erst dann wird aus meiner Erachtens dann auch Gold raus, Kai, in deinem Beispiel. Weil ich dann auch Bedeutung dran bekomme.
Es ist spannend. Das heißt, Akzeptanz und Selbstverantwortung gehen hier sehr eng beieinander.
Ja. Und ich kann auch viel mehr machen. Also wir nennen das diesen Schritt vom Warum zum Wozu. Als Beispiel, ich habe ja erwähnt, dass meine Mutter mich vor allem alleine großgezogen ist. Das ist mein Narrativ und das ist meine Geschichte. Also Kintsugi ist auch eine schöne Einladung, nochmal die Geschichte zu durchdringen. Was sind so goldene Linien in meinem Leben? Auch Zusammenhänge, größere Zusammenhänge. Bedeutet aber auch auf der anderen Seite, mein leiblicher Vater, der war nicht mehr zugegen, als ich auf die Welt kam. Den habe ich nicht in meiner Kindheit erlebt. Das war am Anfang ordentlicher Makel, ob in der Schule, wo auch immer. Weißt du, im Kintsugi sagen ja auch diese Cracks, diese Brüche. Es war eher ein Bruch. Für den kann ich noch nicht mal was. Ich kann mich nicht verantwortlich machen dafür. Aber es zu lernen, zu akzeptieren, auch in Achtsamkeit, Selbstfreundlichkeit, es anzunehmen, um dann auch darüber zu sprechen zum Beispiel, es ins Aktive, ins Wozu zu bringen. Und plötzlich merke ich, ich verstehe Menschen, die eine ähnliche Biografie haben, wie ich, sehr, sehr gut. Und ich darf auch manchmal für sie da sein. Also plötzlich kriegt das so ein Wozu, weißt du, es kriegt plötzlich so ein Purpose, wie wir sozusagen neudeutsch sagen. Und das ist eine echte, lebendige, goldene Linie für mich, zu der ich stehe, also radikale Ehrlichkeit, die ich angenommen habe. Manchmal bekomme ich auch noch Gefühle darüber, ne, dann werde ich auch emotional darüber. Aber es ist auch so ein bisschen fast wie eine Stärke geworden. Nicht Stärke im Sinne von Stärkendiagramm, sondern eher, ich kann Menschen zum Beispiel sehr gut verstehen, die eine ähnliche Biografie haben. Besser vielleicht als andere, die eine andere Biografie hat. Und diese Einzigartigkeit, dass jeder Mensch sie selber findet, dafür nutze ich so gerne Kintsugi.
Wir haben jetzt noch zwei Flanken offen. Zum einen ging es darum, Kintsugi, du sagtest, die verschiedenen Buchstaben stehen für verschiedene Schritte in einem Prozess. Ich glaube, wenn ich dich recht verstanden habe, das K oder die ersten Buchstaben stehen rund um das Thema Akzeptanz, korrekt?
Ja, mit Freundlichkeit, Kindness haben wir es mit dem Englischen genommen. Also die Akzeptanz wird möglich durch diese grundsätzliche Freundlichkeit. Mhm. Es gibt auch ein schönes, altes, protogermanisches Wort, das heißt Karo, mit K geschrieben. Da kennen wir das Wort Care her aus dem Englischen. Also diese Sorgfalt, diese Hinwendung. Und deswegen haben wir gesagt, das ist ein toller Buchstabe, um damit zu beginnen.
Mhm. Wie geht's weiter?
Mit I-Investigation sich wirklich sorgfältig das Ganze anzuschauen. Nicht davor wegzulaufen. Wenn wir verdrängen müssen, wollen, bei tragischen Ereignissen, das passiert auch, aber irgendwann wirklich hinzugehen, was ist da passiert, mit dieser offenen Haltung zu investigieren. Und dann kommt das N, das Wahrnehmen. Das ist schon der, finde ich, erste herausfordernde Schritt, wirklich zu spüren. Ich habe hier so eine Scherbe und zu spüren, was hat der Bruch ausgelöst, das wahrzunehmen. Notice, das N, wahrzunehmen. Mhm. Das T steht einerseits für Time, aber auch andererseits für Touch. Also weil Kintsugi ist eine sehr haptische Kunst. Wir berühren das Ganze und im übertragenen Sinne die Frage, lässt du dich da berühren in dem, wo da etwas kaputt gegangen ist? Lässt du Berührung zu? Im übertragenen Sinne oder im eigentlichen Sinne?
Wie steht es im Kontext zu Time?
Time, es braucht Zeit. Ja, mhm. Es braucht Zeit und dieser Zeit und dieser Raum macht auch diese Berührung mit diesem, was kaputt gegangen ist, möglich. Ja. Und dann kommt S eigentlich nur, steht so für Stillness, das steht für Ruhe, diese Ruhe, die auch im Prozess ist, wo es auch Geduld angefragt wird, wo wir eine Pause machen müssen, wo wir nicht immer arbeiten können, wo wir nicht in das nächste Programm reinrennen können und sagen können, jetzt sind wir fertig, sondern wo wir auch aushalten müssen und warten müssen. Das ist die Stillness, das ist das S.
Das finde ich super spannend. Da kommt mir auch so diese Metapher. Gefühlt ist es bei uns im Leben so, dass wir immer wieder von einem Gang in den nächsten schalten, ja, und teilweise das Kuppeln vergessen. Das bedeutet, wir erlauben uns nicht einfach mal kurz in die Monotonie, in die Ruhe zu gehen, um wirklich ausreichend zu reflektieren, was ist hier denn vielleicht gerade nicht richtig gelaufen. Beispiel, ich glaube, das ist relativ einfach zu fassen, Thema Beziehung. Also ich glaube, die Tendenz besteht darin, wenn eine Beziehung nicht funktioniert hat, sich relativ schnell mit einer neuen Strategie zu beschäftigen, wo kommt die nächste her? Und ich glaube, über diesen Kupplungsvorgang, wenn man dem mehr Zeit einräumt, hat man natürlich nochmal eine ganz andere Möglichkeit, hier auch nochmal in die Selbstreflexion zu gehen, um sich danach ganz bewusst zu entscheiden, welcher nächste Gang soll es denn überhaupt sein oder braucht es denn überhaupt oder schalte ich nochmal zurück? Daran erinnert mich das gerade. Das finde ich sehr spannend.
Absolut. Ich finde auch gerade dieses berühmte Zitat, was Viktor Frankl zugeschrieben wird, ne, zwischen Reiz und Reaktion ist dieser Raum. Ich glaube, der entsteht durch die Stille. Und wenn ich jetzt überlege an ein paar letzte Gespräche, die ich geführt habe, wo mir Menschen berichtet haben, und dann sagt man das fast im Äußeren, hat mich das Leben dazu gezwungen, eine Pause zu machen. Hm. Weißt du, dann kam dieser so eine Art Mauer. Und das ist doch eigentlich tragisch und zugleich kann ich das total nachempfinden, dass das Leben einen zwingen muss. Also als wäre das Leben was Externalisiertes, ne? Das einen zwingt, jetzt alle Gänge rauszunehmen, um dein Beispiel zu bleiben, also wirklich jeden Gang rauszunehmen.
Ja, wobei in dem Kontext, ohne jetzt zu wissen, auf welche Beispiele du dich beziehst, ist das, was du mit Leben beschreibst, wahrscheinlich eher sowas wie eine Art Schicksalsschlag, die dem jeweiligen Menschen unterlaufen ist. Also oftmals kenne ich das eher in dem Kontext, dass sich quasi der Körper meldet und irgendwann in einer Art und Weise Weise runterfährt, dass du irgendwie in einem Burnout oder whatever landest und das quasi diese Zwangspause ist, diese Ruhepause ist. So nach dem Motto, auf mich hört er nicht, sagt die Seele, sag du es ihm zum Körper. Mhm. Und das ist in der Tat sehr, sehr spannend. Das heißt also, es gibt tatsächlich diese Intervention von außen, obwohl ja das Körperliche ganz eng mit uns im Zusammenhang steht, die letztendlich dafür sorgen, dass wir mal ganz bewusst abschalten oder Möglichkeit haben zum Reflektieren, weil wir uns gar nicht weiter selbst antreiben können, richtig?
Absolut. Und ja, wir, glaube ich, sind so geprägt vom einen zum anderen und da schnell die Lösung zu switchen. Also der Raum zwischen, hier ist ein Problem, sofort die Lösung haben zu wollen. Und wie du sagst, dazwischen, das finde ich ganz toll, das nehme ich bitte mit, wenn das erlaubt ist, dieses Kuppeln nicht zu vergessen. Auch beim Innovieren sind wir ganz schnell, ich will immer in den Lösungsraum, ich halte das kaum aus, einen Problemraum. Ich muss immer gleich in den Lösungsraum. Und ich merke auch manchmal, wenn Menschen zu mir kommen, selbst in der eigenen Familie, will ich eigentlich gleich eine Lösung beraten und das auszuhalten. Und dazwischen ist, glaube ich, was. Und dazwischen ist was ganz Kostbares. Und dieser Raum ist möglicherweise eher in dieser Stille, in dem Warten.
Ich meine, ich weiß nicht, ob du darüber gewahr sein hast, aber kannst du vielleicht auch nochmal auf die neurobiologischen Prozesse eingehen, warum das für uns so schwer ist, nicht direkt eine Lösung zu haben. Das agitiert uns ja, das macht ja was mit dem ganzen Körper. Da ist eine gewisse Unsicherheit, die da mit flankiert. Warum ist das für Menschen so schwierig, das auszuhalten, dass es nicht direkt einen Plan B gibt? Oder wenn es nicht direkt einen Plan B gibt?
Also es ist spannend, über die Neurobiologie zu sprechen. Ich vermute tatsächlich viele auch äußere Umstände, die uns gerade sehr busy halten oder auch Systeme, die wir angeschmissen haben, um uns busy zu halten.
Gib ein Beispiel.
Smartphone, das ist meine Beschäftigung, mein Hang, E-Mails zu öffnen, sozusagen, wenn gerade nichts ist, sozusagen. Also immer in der Beschäftigung zu bleiben, in diesem Strom von Stimulanz. Und wir wissen ja, dass wenn wir uns unter einen Gehirnscanner legen und einfach mal nichts tun können, weil wir da liegen in dieser Röhre, die ist recht laut vor sich hin und sie braucht eine Zeit, ne, dass dann schon in unserem Gehirn so ein Default Mode Network angeht. Das ist ja total verrückt. Also wir fangen dann an, plötzlich Gedanken zu machen. Wir können also nicht nicht denken. Das geht schon mal nicht. Unser Gehirn ist immer, sagen Hirnforscher, so mindestens mit 80% der Leistung unterwegs. Es ist nicht ein Muskel, der sich vielleicht wie jetzt, mein Bizeps ist wahrscheinlich gerade bei 10% angespannt. Das macht unser Gehirn nicht. Ja. Und das finde ich so spannend. Und ich glaube, es ist auch noch nicht ganz ergründet. Ne? Warum lernen wir eigentlich quasi, wenn wir schlafen, nachts, ja, in diesen Ruhephasen. Da findet das eigentliche Lernen statt. Also da machen wir neuronale Verknüpfungen. Also wir brauchen auch Ruhe und Pause, um zum Beispiel Neues zu lernen, in den Körper, ins Bewusstsein zu übernehmen. Eigentlich tut uns die Ruhe gut. Nur kommen wir gut mit der Ruhe klar, würde ich sagen, ist eher in der Verhaltensforschungsfrage. Und haben wir gelernt, da war neulich ein ganz schöner Artikel in der Zeit, das fand ich ganz toll, haben wir gelernt, in dieser Ruhe auch uns auszuhalten. Also an der Bushaltestelle zu stehen und einfach mit uns gut klarzukommen. Und ich glaube, da haben wir einfach gerade so viel Stimuli im Außen, deswegen bin ich auch so im Außen gerade, ne, die uns einfach so verlocken, es einfach machen, uns nicht mit uns selbst zu beschäftigen. Deswegen finde ich es so schön, diesen Buchstaben da drin zu haben, die Stillness sozusagen, die zu umarmen. Ja.
Lass uns weitergehen. Was ist der nächste Buchstabe?
Hinzu, dann kommt das U. Und da haben wir gesagt, das sind Utensilien. Das sieht man ganz schön, wenn man Kintsugi-Meister beobachtet. Der macht die tatsächlich selber, die Utensilien. Der schneidet die Pinsel selber, der macht die Geräte sozusagen selber, mit denen er die Dinge poliert und sozusagen ausschabt. Das ist nochmal eine Kunst für sich, das Werkzeug zu machen.
Für jedes Teil individuell, was er repariert?
Also nicht für jedes Teil. Er hat schon seine Grundwerkzeuge. Mm. Aber ich glaube, das Nächste, was wir kennen, ich habe hier einen Bleistift, das Anspitzen des Bleistiftes. Ne? Aber er macht wirklich die meisten seiner Werkzeuge komplett selber. Ja, tatsächlich ist es eine eigene Kunst, Pinsel herzustellen aus vielen Tausenden, also unglaublich, ja, von Haaren sozusagen. Auch die braucht er zum Putzen, zum Polieren, ein Schabwerkzeug. Und das Interessante ist, das Harz, es ist nicht das Gold, sondern das Harz, was so quasi betonfest die Verbindung macht, kommt, das ist auch ein U, aus einem Baum, Urushi-Baum. Und es ist ein Harz, das ist total spannend, das eigentlich hochgiftig ist. Das heißt, wenn ich immer gefragt werde, das ist so toll, Motogi, was ihr da besprochen habt, wo kann ich denn sowas bestellen? Auf Amazon gibt es so ein paar Sets. Die sind zum Glück alle fake, weil echtes Urushi-Harz müssten wir, wenn, also ich halte uns mal für Amateure in der Kunst, müssten wir mit Maske und Handschuh nutzen. Aber es ist so paradox, also das, was nachher hart wird, und dann ist es auch gesund und dann kann ich daraus aus trinken, ist erstmal der Grundzustand toxisch, giftig, klebt und leimt das Ganze zusammen, sehr sorgfältig in der Behandlung, sehr gefährlich auch und wird dann richtig, richtig, richtig hart. Um vielleicht noch ein weiteres Geheimnis draufzusetzen, ist der Baum übrigens, von dem das ganze Harz gewonnen wird, stirbt durch seine Behandlung, geht auf die Wurzel zurück und braucht 10 weitere Jahre, um wieder neu zu wachsen, um wieder neues Harz zu spenden. Und dieses Harz kennen die meisten Menschen, die in einem guten japanischen oder chinesischen Restaurant waren. Das sind diese schwarz lackierten Tassen, die wir manchmal haben. Oder auch Rice Bowls. Wenn die nicht aus Plastik sind, haben die oft, wenn die kostbar sind, eine Urushi, schwarze, glänzende, so eine Art wie eine Verglasung. Und das ist das Urushi-Harz, was durch diese Utensilien aufgetragen wird. Im übertragenen Sinne bedeutet das für uns, dass wir alle im Laufe unseres Lebens, glaube ich, Werkzeuge kennengelernt haben. Viktor Frankl sagt immer, wenn uns ganz krasse Dinge passieren, neigen wir dazu, er hat das Bild des Stoppelfelds angestrengt. Wir schauen auf das abgegraste Feld, das leer ist. Da ist quasi ein Sturm gekommen oder es wurde abgemäht. Was wir aber vergessen, ist der Blick in die Scheunen, die hinter uns liegen, nämlich die vollen Scheunen von Erfahrungen, Lebenserfahrung und auch Dingen, die wir gelernt haben, wirklich so Ressourcen, die wir haben. Und diese Utensilien, die sind die Ressourcen. Und hoffentlich, ein Freund von mir sagt immer, Motoki, pray for the gray. So ein paar graue Haare, die ich bekommen habe in meinem Leben, die sind aus solchen Ressourcen erwachsen. Und an die kann ich mich erinnern, wenn es schwierig wird. Das ist Utensilien. Ja, das U. G ist dann das Gold tatsächlich. Wir können die positive Psychologie anstrengen. Ne? Wir können die Logotherapie anstrengen. Wir können die Ikigai-Psychologie aus Japan anstrengen. Das wäre das Meaning, die Bedeutung. Also durch das Gold im äußeren Jahr bekommt das Ganze natürlich unheimlich Wert, eine Wertzuschreibung. Auch nochmal sehr viel Aufmerksamkeit. Er pudert das so auf, so ganz feines Blattgold, müsst ihr vorstellen, so fast zerpudert. Und das muss auch nochmal verbunden werden, das muss auch nochmal hart werden. Geht nochmal in den Schrank. Aber dadurch, wenn man sich jetzt eine Kintsugi-Originaltasse anguckt, dann sieht man schon, wow, das ist wirklich ein eigenes Kunstwerk, entsteht hier nochmal. Also aus dem alten Kunstwerk wird eigentlich ein neues Kunstwerk. Und das Gold zeigt vielleicht sogar in Wertschätzung diesen gesamten Prozess, wenn wir jetzt an eigene Prozesse des Heilwerdensdenken, ne, dann vergesse ich manchmal auch Motoki zu sagen, Motoki, da hast du lang dran rumgeknabbert. Das war nicht immer schön und einfach. Aber nach all den Jahren ist doch so manche, vielleicht eine ganz kleine Goldlinie entstanden.
Ja. Das finde ich extrem spannend. Also was ich gerade heraushöre ist, dass im handwerklichen Sinne das Gold benutzt wird, um die Wunde zu schließen oder den Bruch zu heilen. Und du hast Gold gleichgesetzt mit Meaning, Bedeutung, wenn es darum geht, persönliche Wunden zu heilen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Ja.
Es heißt ja sehr oft, ich glaube, das ist ein Zitat von Seneca, es sind niemals die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern immer die Bedeutung, die wir ihnen geben. Daraus schließe ich, gemäß dessen, wie du das Ganze erklärt hast, dass wenn es uns gelingt, Themen aus unserer Vergangenheit, die uns widerfahren sind, mit einer neuen Bedeutung zu schmücken, dann kann hieraus ganz viel Heilung und Neues entstehen. Ist das korrekt?
Ja, ich finde das wunderschön, das Zitat von Seneca, was du gerade angestrengt hast. Ich habe auch eins im Sinn von Harakuri Murakami, hat sich das als Autor auch aus der Psychologie bedient. Und es ist erstmal sehr hart, aber er sagt eigentlich, Schmerz ist unausweichlich. Wir alle werden im Leben früher oder später Schmerz erfahren. Aber Leid ist eine Wahl. Und diese Wahl, da hätte Viktor Frankl, glaube ich, seine große Freude dran, ist natürlich etwas, was wir in unserer Verantwortung, in unserem Space sozusagen, ja, entscheiden dürfen. Das ist unsere Entscheidung. Wie sehe ich die Dinge?
Lass uns zum I kommen.
I, ja, I ist so ein Abschluss und ein Doppelpunkt. Und vielleicht passt das auch und vielleicht auch eine Frage an euch. Nämlich I ist einfach die Intention. Das ist für uns die Frage, was ist jetzt möglich? Also Gold, dieser bedeutungsvolle Schritt. Ein Schritt von Wertschätzung. Und jetzt ist eine neue, man kann sagen, eigentlich Kreatur entstanden. Ne? Neue Gestalt. Das Alte ist noch sichtbar, aber es ist was ganz Neues entstanden. Und hat auch einen neuen Wert bekommen. Und das sagen ja auch viele. Ich erinnere mich gar nicht immer an alle kleinen, die schönen auch Erfolge. Das ist auch da. Ne? Aber diese Tragweite von ganz großen Herausforderungen im Leben, wo Druck da war oder wo sonst was. Und das zu überwinden, boah, das macht den Motoki aus heute, der ich hier bin und sein darf. Und deswegen diese Intention, was ist jetzt möglich? Wenn ich das integriert habe, würden, glaube ich, die Psychologie sagen, ne, wenn ich das so ein bisschen für mich eher umarmt habe und sage, jetzt darf das auch in meinem Leben wirklich sichtbar sein mit dezenten goldenen Verzierungen. Und auch Sinnzusammenhängen. Diese goldenen Linien machen manchmal so schöne Zusammenhänge. Ne? Manchmal laufen die dann da über. Was ist jetzt möglich? Das ist die Intention. Das ist eine Frage.
Mindful Moment. Jetzt nochmal ganz langsam zum Abspeichern und dran erinnern, wofür die einzelnen Buchstaben von Kintsugi auch noch stehen könnten. K für Kindness, Selbstfreundlichkeit. I für Investigation, Hinsehen. Das N für Notice, die Wahrnehmung. T für Time, aber auch Touch, berühren und Zeit lassen. S steht für Stillness, Ruhe im Prozess und Geduld. U für Utensil, die Ressourcen und Fähigkeiten, die wir haben. Das G für Gold, also der Wert, den wir dem Thema neu geben können. Und zuletzt I, Intention, Intention. Was ist jetzt möglich? Wofür nutzt du es? Wofür nutzt du diese Erfahrung? Hand aufs Herz. Hast du schon einmal einen Bruch in deinem Leben oder eine Herzenswunde so vielschichtig betrachtet? Und vielleicht ist dir ja von der ersten Übung noch ein Moment, ein Bruch präsent, den du mal so intensiv betrachten magst. Mit Zeit und Akzeptanz und ein bisschen Kintsugi.
Also ich glaube, es ist ganz viel möglich nach deinen Ausführungen, lieber Motoki. Ich würde das I jetzt nutzen, auch quasi den Doppelpunkt zum Punkt zu machen, so langsam. Aber noch eine Frage. Wenn jetzt jemand sagt, das finde ich so toll und das hat mich so begeistert, vielleicht noch so einen Abschlusshinweis an unsere Hörerinnen. Wenn Sie jetzt Kintsugi, die Ideen, die du gerade eben geschildert hast, die Bilder in Ihren Alltag integrieren wollen, wo anfangen, was tun, was vielleicht nicht tun?
Also ich würde es wirklich jedem einfach gönnen, sich das anzuschauen, auch ein bisschen mit Ruhe. Nicht nur wir haben Kintsugi Filme gemacht, da gibt es schon einiges zu bewundern im Internet. Und einfach das nochmal auf sich wirken zu lassen, glaube ich, im Nachgang vielleicht hier nach. Wir haben einen Artikel geschrieben, der heißt Narben aus Gold, den findet man schnell. Da kann man nochmal nachlesen. Das ist jetzt keine Werbung, sondern einfach, das sind freie Materialien. Das haben wir bewusst so gestaltet. Und da kann man ein bisschen eintauchen. Das Interesse, so ein bisschen die Neugier auch. Ne? Was ist das jetzt für ein Bild? Wie sieht das jetzt wirklich aus? Dem kann man nachgehen.
Wir würden das gerne in den Shownotes verlinken. Wäre das okay? Kriegen wir den gerne. Link zu dem Film und dem Beitrag?
Absolut, den bekommt ihr. Natürlich.
Wunderbar.
Und dann ist es einfach, finde ich, auch eine wunderschöne Übung. Angenommen, jemand hört das, ich stelle mir das gerade so vor, am Freitag und das Wochenende steht bevor, man hat ein bisschen Zeit für sich, mal die eigenen Lebenslinien, so ein bisschen biografische Arbeit zu machen mit Kintsugi. Und ja, da werde ich immer ganz emotional, weil ich mir das selber für mich vorstelle. Und dann sage ich immer, mein Leben jetzt war 52 Jahre, ne, das unterteile ich dann in so eine Linie, in so 10er-Abschnitten. Und es ist interessant, dass es schon ganz in jungen Jahren schon mit ein paar Brüchen losgegangen ist bei mir. Und wenn ich mag, kann ich das so als kleinen Bruch anzeichnen. Ich sage immer unterhalb der Linie, ne? Oder ich hatte tolle Momente, wo ich sage, das waren auch Goldmomente, so wo das Leben, da kam alles zusammen, da war alles toll. Und da nochmal, wenn man möchte, reinzugehen mit dieser Selbstfreudigkeit, mit Behutsamkeit, um den Dingen auch nochmal Wert zu geben. Und manchmal komme ich dann wirklich darauf zu sagen, das habe ich jetzt gerade so, das erfordert aber bei mir eine ganze Menge Mut, das ist so das Gamba-Türkei, nochmal Kontakt mit jemandem aufzunehmen, merke ich. Und das ist eher in der zweiten Phase bei mir, das ist so zwischen 10 und 20, da gibt es gerade noch etwas, wo ich merke, da lädt mich das Leben und Kintsugi nochmal ein, da reinzugehen. Und ja, wer das mag, wer sich den Raum geben mag, das ist eine einfache Einladung. Und sich ein bisschen begleiten zu lassen. Die Materialien sind frei verfügbar. Von eurem tollen Podcast zum Beispiel auch. Das könnte eine Einladung sein, das zu vertiefen.
Vielen Dank, lieber Motoki. Wir sind jedenfalls sehr froh, dass wir dich noch einmal eingeladen haben. Das war eine wunderbare Stunde mit dir. Vielen, vielen Dank für die ganzen Goldfäden, die du hier schon gesponnen hast und die noch weitergehen werden. Danke.
Danke.
Danke euch.
Ja, wieder eine sehr schöne Sendung mit ihm. Hat mir ganz toll gefallen. Also meine Punkte, die ich mir mitgenommen habe, sind das schöne Beispiel, das er gebracht hat mit dem Sushi-Meister, mit dem 6-Jahren-Reis, dass es eben nicht darum geht, perfekt zu sein, sondern einzigartig zu sein. Meine Handschrift entsprechend in, egal was ich mache, am Ende des Tages reinzubringen. Diese Einzigartigkeit als Ziel und nicht die Perfektion. Das finde ich für viele Lebensbereiche sehr gut anwendbar. Das andere, dass es eben nicht darum geht, schwarz-weiß zu denken, dieses Gambatee, also weder Opfer zu sein, noch irgendwie alles zu verdrängen, sondern eben, er hat es genannt, radikale, selbstfreundliche Ehrlichkeit. Und das darf gleichzeitig passieren. Also ich bin selbstfreundlich zu mir und selbstkritisch zu mir. Also beides zu sein, nicht entweder oder. Passt sehr gut für mich. Und das andere ist dieses vom Warum zum Wozu. Ich glaube, das würde so vieles leichter machen, nicht immer nur zu analysieren in der Vergangenheit, sondern darüber nachzudenken, wozu ist es gut und den Impuls zu folgen, ins Handeln zu kommen, die Zukunft zu gestalten, denn die Vergangenheit ist schon passiert. Das waren für mich 3 Key Takeaways. Was sind denn deine 3, lieber Kai?
Also, meine 3 Key Takeaways wären, unsere Risse sind das, was uns verbinden. Das, was uns unvollkommen macht, ist das, was uns verbindet. Das, was imperfekt an uns ist, ist das, was uns verbindet. Das hat mir sehr gut gefallen, weil das eigentlich das Gegenteil von dem aufzeigt, was wir denken, was viele Menschen, glaube ich, oftmals denken, was sie verbinden sollte. Perfektion, alles richtig zu machen. Das ist für mich was sehr Rationales, vielleicht auch in Teilen was sehr Oberflächliches. Risse, Unvollkommenheit ist sehr, sehr stark gekoppelt mit emotionalen Erfahrungen, mit Dingen, die wir fühlen. Und ich glaube tatsächlich, dass wahre Verbundenheit die beginnt und endet auf einer Gefühlsebene. Und sich dafür wieder stärker zu öffnen, das fand ich extrem inspirierend. Das hat mir gut gefallen. Ja, und damit geht einfach auch dieser Punkt rund um das K von Kintsugi, Kindness, einher. Diese Selbstfreundlichkeit auch, uns selbst zukommen zu lassen, dafür, wie wir sind, dafür, wie unsere Vergangenheit ist, für das, was wir erlebt haben und für das, was nicht perfekt an uns ist. Damit in freundlicheren, in liebevolleren Umgang zu kommen und aus dieser Freundlichkeit heraus auch quasi neue Energie zu schöpfen, weil wir damit ja auch gleichzeitig damit aufhören, im Widerstand gegen etwas zu sein, was ein eigentlicher Teil von uns selbst ist. Und dieses im inneren Widerstand sein, das frisst so viel Energie, dass die Energie natürlich an den Stellen fehlt, wo wir sie positiv auf zukunftsgerichtete Themen, die uns eigentlich wichtig sind, anwenden könnten. Das sind meine zwei Themen. Es sind heute nur zwei, obwohl es zu viel war, was Mutoki gesagt hatte. War sehr, sehr schön. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, danke dir, Kai. Und herzlichen Dank an unsere Zuhörerinnen fürs Einschalten, fürs Dabeibleiben. Und wenn euch die Sendung gefallen hat, folgt uns gerne, empfehlt uns gerne weiter. Und in zwei Wochen geht's weiter mit der nächsten Folge. Bis dahin alles Gute und passt auf euch auf.
Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.